Rainer, lies mal vor.
23. Kapitel, Teil 2. Jonathan Harkers Tagebuch. 3. bis 4. Oktober, kurz vor Mitternacht. Ich glaubte, der gestrige Tag wolle kein Ende nehmen. Ich hatte eine wahre Sehnsucht nach Schlaf, weil ich das unbestimmte Gefühl hatte, dass nach dem Erwachen alles anders sein werde und jede Änderung eine Besserung bedeutete. Ehe wir uns trennten, berieten wir, was wir nun zunächst tun wollten, kamen aber zu keinem festen Resultat. Alles, was wir wussten, war, dass nur eine Kiste mit Erde übrig und ihr Verbleib nur dem Grafen bekannt war. Wenn er auf die Idee kommt, in seinem Versteck liegen zu bleiben, kann er uns noch auf Jahre hinaus in Bewegung halten. Und in der Zwischenzeit? Der Gedanke ist grässlich. Ich darf ihn gar nicht ausdenken. Eins aber weiß ich. Wenn es je eine Frau ohne Fehl gab, dann ist es meine gequälte Frau. Ich liebe sie noch tausendmal mehr, um des edlen Mitleids willen, das sie heute Nacht zeigte, demgegenüber mein eigener Hass gegen das Ungeheuer nur umso hässlicher erschien. Sicher wird es Gott nicht zulassen, dass die Welt um dieses edle Geschöpf ärmer werde. Das ist meine Hoffnung. Wir treiben nun alle riffwärts. Der Glaube ist unser einziger Anker. Mina schläft und träumt nicht. Ihre Träume müssten ja furchtbar sein, wenn sie ihren Inhalt all den entsetzlichen Erinnerungen entnehmen. Als die Sonne unterging, kam eine Ruhe in ihr Antlitz, wie sanfter Frühling nach den Märzstürmen. Ich dachte zuerst, es sei die Röte des untergehenden Gestirns, die ihr Gesicht erglühen machte. Nun aber weiß ich, dass die Ursache tiefer lag. Ich bin selbst gar nicht schläfrig, aber müde. Todmüde. Aber ich muss mich zum Schlafen zwingen. Ich muss auch wieder an das Morgen denken. Ruhe aber gibt es nicht für mich bis später. Ich muss eingeschlafen sein, denn ich wurde von Mina geweckt, die aufrecht in ihrem Bett saß und erstaunt um sich blickte. Ich konnte sie genau sehen, denn wir hatten das Zimmer nicht verdunkelt. Sie legte ihre Hand auf meinen Mund und flüsterte mir ins Ohr. »Psst, es geht jemand auf dem Korridor.« Ich stand auf, ging leise durch das Zimmer und öffnete geräuschlos die Tür. Draußen lag, auf einer Matratze ausgestreckt, Herr Morris, vollkommen wach. Er hob warnend den Finger und sagte leise, »Gehen Sie nur zu Bett. Es ist alles in Ordnung. Einer von uns ist immer hier, die ganze Nacht über. Wir haben alle Vorsichtsmaßregeln getroffen.« Sein Blick und seine Gebärden unterdrückten jeden weiteren Einwand. Deshalb ging ich zu Mina zurück und erzählte ihr, was ich gesehen. Sie seufzte, aber ein Schimmer glücklichen Lächelns flog über ihr verhärmtes, bleiches Gesicht, als sie ihre Arme um mich schlang und sagte, »Wie danke ich Gott für diese guten, wackeren Männer!« Mit einem Seufzer sank sie zurück. »Ich schreibe dies, da ich keinen Schlaf finde, aber ich muss wenigstens versuchen, ihn herbeizurufen.« 4. Oktober, morgens. Zum zweiten Mal in dieser Nacht hat Mina mich aufgeweckt. Wir mussten unterdessen gut geschlafen haben, denn im Grau des erwachenden Tages hoben sich die Rechtecke der Fenster scharf von der Wand ab und die Gasflamme leuchtete nur noch schwach. Sie sagte hastig zu mir, »Geh, rufe den Professor, ich habe ihm sofort etwas zu sagen.« »Was denn?« fragte ich. »Ich habe eine Idee. Ich glaube, sie ist mir über Nacht gekommen und in mir reif geworden, ohne dass ich es wusste. Er muss mich hypnotisieren, ehe es Tag wird. Dann werde ich imstande sein zu sprechen. Beeile dich, Liebster, die Zeit ist knapp.« Ich ging zur Tür. Dr. Seward lag noch auf der Matratze und sprang auf, als er mich erblickte.
»Ist etwas geschehen?« fragte er erschreckt.
»Nein«, erwiderte ich, »aber Mina möchte sofort Dr. von Helsing sprechen.«
»Ich werde ihn holen«,
sagte er und lief nach dem Zimmer des Professors. Sogleich war Van Helsing zur Stelle. Auch Morris und Lord Godalming waren erschienen und sprachen in der Tür mit Dr. Seward. Als der Professor Mina lächeln sah, wich der Ausdruck der Angst in seinem Gesicht einem Lächeln. Er rieb sich die Hände und sagte,
Welch ein Wechsel, liebe Frau Mina. Sehen Sie, Jonathan, nun haben wir unsere teure Frau Mina wieder wie ehedem.
Dann wandte er sich zu ihr und fragte besorgt,
»Was soll ich für Sie tun? Denn zu einer solchen Stunde haben Sie mich noch nicht ohne einen wichtigen Grund holen lassen.«
»Ich möchte Sie bitten, mich zu hypnotisieren«, sagte sie. »Und zwar ehe es Tag wird, denn ich fühle, ich werde sprechen können. Aber rasch, die Zeit drängt.«
Ohne ein Wort zu erwidern, gab er ihr einen Wink, sich aufzusetzen. Er sah ihr fest in die Augen und begann seine hypnotischen Striche. Erst über die Stirn, dann abwechselnd mit beiden Händen vom Kopf abwärts. Mina sah ihm starr in die Augen. Mein Herz pochte wie ein Hammer, denn ich fühlte, dass eine Entscheidung nahe war. Nach und nach schlössen sich ihre Augen und sie saß ganz steif da. Nur das ruhige Heben und Senken ihrer Brust verriet, dass noch Leben in ihr war. Noch einige Striche, dann hielt der Professor inne. Seine Stirn war mit dicken Schweißtropfen bedeckt. Mina öffnete die Augen, aber sie sah ganz anders aus. Sie blickte wie in weite Fernen und ihre Stimme hatte einen traurigen, träumerischen Klang, der mir an ihr fremd war. Der Professor hob die Hand, um Stillschweigen zu gebieten, und machte mir ein Zeichen, die anderen hereinzuholen. Sie kamen leise herein und stellten sich am Fußende des Bettes auf, um sie genau sehen zu können. Mina nahm keine Notiz von ihnen. Die Stille wurde unterbrochen durch Van Helsings Worte. Er sprach mit leiser, tiefer Stimme, um den Fluss ihrer Gedanken nicht zu unterbrechen.
»Wo sind Sie?«
Es erfolgte eine unklare Antwort.
»Das weiß ich nicht. Der Schlaf hat keinen Platz, den er sein eigen nennen könnte.«
Einige Minuten tiefes Schweigen. Mina saß steif aufrecht, während der Professor keinen Blick von ihr wandte. Wir wagten kaum zu atmen. Im Zimmer wurde es immer heller. Ohne seine Augen von Mina abzuwenden, winkte Van Helsing, die Vorhänge aufzuziehen. Ich tat es, und der Tag strömte herein. Ein rötlicher Strahl schoss in die Höhe und ein rosiges Licht schien sich im Zimmer zu verbreiten. In diesem Augenblick fragte der Professor wiederum,
»Wo sind Sie jetzt?«
Träumerisch, aber verständlich kam die Antwort. Es war, als wolle sie etwas erklären. Sie sprach in dem Ton, der ihr eigen war, wenn sie ihre stenografischen Notizen vorlas.
»Ich weiß nicht. Es ist mir alles fremd.«
»Was sehen Sie?«
»Ich kann nichts sehen. Es ist alles dunkel.«
»Was hören Sie?«
Durch des Professors geduldige Fragen konnte man die Anspannung bemerken.
»Das Klatschen von Wasser. Es gurgelt vorbei und macht kleine Wellen. Ich höre sie außen.«
»Dann sind Sie wohl auf einem Schiff.«
Wir sahen einander an, als wollten wir gegenseitig unsere Gedanken lesen. Es waren schreckliche Gedanken. Rasch folgte die Antwort.
»Ja.«
»Was hören Sie noch?«
»Ich höre Männer stampfend über mir herrennen. Eine Kette rasselt, das Gangspiel dreht sich flirrend.«
»Was tun Sie?«
»Ich liege still. Es ist wie der Tod.«
Die Stimme ging in einen tiefen Atemzug über und die offenen Augen fielen wieder zu. Unterdessen war die Sonne aufgegangen und wir standen im vollen Tageslicht. Dr. Van Helsing legte seine Hände auf Minas Schultern und drückte sie sanft auf die Kissen zurück. Sie lag einige Sekunden ruhig wie ein schlafendes Kind, dann erwachte sie mit einem langen Seufzer und starrte verwundert auf uns, die wir sie umstanden.
»Habe ich im Schlaf gesprochen?«
war alles, was sie sagte. Sie schien die ganze Situation zu übersehen, schwieg aber, obgleich man ihr anmerkte, dass sie gern gewusst hätte, was sie gesagt. Der Professor wiederholte ihr das Gespräch und sie sagte,
»Dann ist kein Augenblick zu verlieren. Vielleicht ist es noch nicht zu spät.«
Morris und Godalming wollten davon eilen, aber des Professors ruhige Stimme hielt sie zurück.
»Halt, meine Freunde. Was für ein Schiff es auch sei. Jedenfalls hat es Anker gelichtet, während sie sprach. In diesem Augenblick werden aber wohl viele Schiffe in dem großen Londoner Hafen das Gleiche getan haben. Welches von ihnen ist es, das ihr suchen wollt? Seien wir froh, dass wir wieder eine Spur haben. Wohin sie uns führen wird, wissen wir nicht. Wir sind einigermaßen blind gewesen. Denn wenn wir jetzt zurückblicken, so erkennen wir, dass wir das auch im Voraus hätten wissen können, wenn wir dazu imstande gewesen wären. Leider. Aber das war soeben ein recht verwirrter Satz, nicht wahr? Wir wissen jetzt, was der Graf vorhatte, als er das Geld vom Boden aufraffte, obgleich ihm dadurch die Gefahr drohte, von Jonathans Messer getroffen zu werden. Er wollte entfliehen. Hört, entfliehen! Er sah, dass mit einer einzigen Erdkiste und einer Anzahl Männer, die, wie Hunde hinter dem Fuchs, hinter ihm her sind, London keinen Raum mehr für ihn bietet. Er hat diese, seine letzte Erdkiste, an Bord eines Schiffes gebracht und verlässt das Land. Er meint, uns entwischen zu können, aber wir folgen ihm. Wir rufen Tally-ho, wie Freund Arthur, wenn er den roten Rock trägt. Unser alter Fuchs ist sehr listig und mit List müssen wir ihn verfolgen. Aber auch ich bin listig und werde seine Absicht in kurzer Zeit erfasst haben. Unterdessen können wir ruhen, und zwar in vollkommener Zuversicht, denn es trennen uns Wasser von ihm, die er wohl nicht mehr zu überschreiten wünscht und die er auch nicht überschreiten könnte, selbst wenn er wollte. Außer das Schiff geht an Land. Und auch dies nur zur Zeit der Ebbe oder der vollen Flut oder des Stillwassers. Die Sonne ist eben aufgegangen, der ganze Tag bis zu ihrem Untergang ist unser. Wir wollen baden und frühstücken, was uns allen nur tut. Wir können mit aller Ruhe uns dem Genuss hingeben, da er nicht mehr in unserem Land weilt.
Mina sah ihn flehend an und sprach: Aber warum müssen wir ihn noch ferderhin verfolgen, da er doch von uns gegangen ist? Er ergriff ihre Hand und streichelte sie, indem er sagte:
Fragen Sie jetzt nicht. Wenn wir gefrühstückt haben, bin ich gerne bereit, Ihnen zu antworten.
Er sagte nichts weiter und wir trennten uns. Nach dem Frühstück wiederholte Mina ihre Frage. Er sah sie eine Weile ernst an und sagte dann bekümmert:
Weil wir ihn jetzt, liebe Frau Mina, unbedingt haben müssen. Und ginge es bis zu dem Pforten der Hölle?
Sie fragte leise: Warum?
Er kann,
antwortete er feierlich,
noch jahrhundertelang leben und Sie sind nur ein sterblicher Mensch. Die Zeit ist für uns das Kostbarste, seit er jenes Wahrzeichen auf ihre Kehle gedrückt.
Ich griff gerade rechtzeitig zu, um die ohnmächtig zusammenbrechende in meinen Armen aufzufangen.